Kommt. Liebe Geschwister, liebe Freunde und Gäste, es ist ja üblich, über einen Predigttext zu sprechen, der vorgeschlagen ist aus der Heiligen Schrift. Das will ich auch tun, es ist aus dem 1. Thessalonicher Brief und da möchte ich erstmal ein paar Vorbemerkungen machen. Ich mag nämlich den 1. Thessalonicher Brief ganz besonders und das hat seinen Grund. Er ist nämlich die älteste Schrift im Neuen Testament, der älteste Brief. Und zwar hat ihn Paulus geschrieben ein halbes Jahr nach Gründung der Gemeinde. Also in Thessalonich gab es Ärger, ein Aufruhr. Paulus musste vorzeitig die Stadt verlassen, ging dann nach Korinth und von Korinth aus schrieb er dann diesen Brief. Und da kriegt man mal so richtig einen Einblick über die Dynamik des Anfangs. Ich bin ja Gemeindegründer, habe ja mehrere Gemeinden gegründet und von daher war dieser Brief immer für mich besonders interessant, ja, weil uns dieser Brief hineinnimmt in die, ja, in den Beginn und in den Aufbruch einer Gemeinde. Denn was wir in Europa erleben, ist, dass der Glaube manchmal so müde, kraftlos und überaltert wird. Wenn man nach Afrika kommt oder nach Indien, wo die Gemeinden jünger sind, da begegnet eine unglaubliche Lebendigkeit und Frische. Und dieser Brief nimmt uns mit hinein in die Dynamik des Anfangs. Wie war es denn am Anfang? Wie ist eigentlich eine Gemeinde gemeint? Also das Thema dieser Predigt lautet der vorbildliche Glaube der Gemeinde. Und da habe ich dann einfach mal abgeklopft, bin auf 4 oder 5 Punkte gekommen, so als Kennzeichen, was steht denn über die Gemeinde drin, wie ging es denn los, was hat die Gemeinde charakterisiert, was waren das eigentlich für Leute? Und ich lese einmal aus dem 1. Kapitel unser Predigttext vor, die Verse 2 bis 10. Wir danken Gott, schreibt der Apostel, alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unseren Gebeten und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Geschwister, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Denn unser Evangelium kam zu euch nicht allein durch das Wort, sondern durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben, um euretwillen. Und ihr seid unsere Nachfolger geworden und die des Herrn. Und habt das Wort aufgenommen, trotz schwerer Anfechtungen, mit einer Freude, die der Heilige Geist euch schenkte, sodass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus hat sich das Wort des Herrn ausgebreitet, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten hat man von eurem Glauben an Gott gehört, sodass es nicht nötig ist, dass wir darüber etwas sagen. Denn man erzählt sich überall, welche Aufnahmen wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn vom Himmel her zu erwarten, Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns errettet hat vor dem zukünftigen Zorn Gottes. Das ist immer wieder die Frage, was macht eigentlich eine christliche Gemeinde aus? Hier finden wir eine ganze Menge drin und das will ich in ein paar Punkten entfalten, so kurz und so knackig, wie es geht. Erstens, der Glaube der Gemeinde, die Gemeinde besteht aus Menschen, die vor Gott, die zu Gott umgekehrt sind. Da heißt es, denn man erzählt sich überall, welche Aufnahme wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Liebe Geschwister, die Umkehr zu Gott, die Abkehr vom alten Leben, die Umkehr zu Gott ist sozusagen die Kernbotschaft. In den sogenannten Sumarien, so nennt man da, wo man die Botschaft Jesu zusammengefasst, heißt es, ja, Markus Evangelium, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Nun, das ist die Übersetzung Martin Luthers. Ich finde sie nicht so glücklich, weil was im griechischen Urtext steht, Metanoia, meint eigentlich Umkehr. Kehrt euch ab von dem, was euch kaputt macht, was euch fertig macht, was euch zerstört, und kehrt euch Jesus Christus zu, der euch neues Leben schenkt. Das Wort Buße ist bei mir auch etwas belastet, weil ich habe schon immer mal wieder ein Bußgeldbescheid gekriegt. Das letzte Mal waren es 150 Euro, weil ich zu schnell gefahren bin, und das tut weh. Hätte ich viel lieber gespendet, aber bin einfach zu schnell gefahren. Ja, und das tut weh. Aber Buße tut eben nicht weh, sondern Buße ist die große Chance Gottes zu einem Neuanfang, zur Umkehr, zu seiner Liebe, zu seiner Gnade. Und das ist schön, und das ist, hat nichts mit Zerknirschung zu tun. Und ach, ich hasse diese Bußgeldbescheide. Buße heißt umkehren. Umkehren, weil wir auf einem falschen Weg sind. Wir sind auf einem falschen Weg, wenn wir ohne Gott leben. Das sagt die Heilige Schrift. Und ab und zu im Leben macht man mal die Erfahrung, wie es ist, wenn man auf dem falschen Weg ist. Ich kann mich erinnern, ich war mal auf einer ich musste zu einer Hochzeit, und die war irgendwo total in der Pampa. Und da habe ich das in mein Navi eingegeben, und mein Navi zeigte mir eine schöne Abkürzung, und ich bin gefahren, und nach einer Dreiviertelstunde landeten wir irgendwo, da war die Straße zu Ende, wir wussten nicht mehr, wo wir waren. Ich hatte den Eindruck, irgendwo in Sibirien. Und uns blieb nichts anderes übrig, als, na was wohl, umzukehren. Genau, also zurückzufahren, habe mich geärgert, einen Haufen Kilometer verfahren. Und die Heilige Schrift sagt, ihr sollt umkehren zu Gott, das ist die Kernbotschaft. Und für uns heißt das heute in einer ganz besonderen Weise, dass wir uns abkehren von Hass. Wir sind alle mitgenommen von dem, was in Chemnitz passiert, wie sich da der Hass hochschaukelt. Und die Lehre aus der Geschichte lautet, wenn sich Hass entwickelt, irgendwann entlädt er sich, und das wird ganz furchtbar. Deswegen ist es heute unsere Aufgabe, gerade von den Christen, wir müssen die Mitte der Gesellschaft stärken. Wir müssen uns abkehren von allen Radikalismus, Rechtsradikalismus und Linksradikalismus. Was sich an den Rändern tut, ist furchtbar. Die Rechtsradikalen hassen alles, was nicht europäisch ist. Die Linksradikalen, die wie in Hamburg, überziehen alles mit Hass und Gewalt. Und da helfen nicht nur nette Worte, da helfen auch keine Appelle, sondern da hilft nur Umkehr. Abkehr von diesem Hass, Hinkehr zur Liebe Gottes. Und das, liebe Freunde, fängt bei uns an, unsere kirchlichen Appelle. Die nutzen nicht viel, weil ich weiß schon immer, wenn in den Medien irgendwelche Predigten von kirchenleitenden Leuten zitiert werden, dann geht es immer alles so nett, und wir sind gegen das und wir sind gegen das, ja auch alles ganz richtig, aber es fängt bei uns an. Und die Frage, wo sind Spuren von Hass in unserem Leben? Gibt es Menschen, die wir verachten, auf die wir herabblicken, die wir vielleicht sogar bekämpfen? Diese Bekämpferei von Menschen gibt es ja sogar in der Kirche. Man bekämpft den, weil der nicht richtig glaubt oder weil der zu fromm ist oder so. Können wir uns alles nicht mehr leisten, sondern wir müssen Liebe leben heute in einer zunehmend säkularen Welt. Ich habe einen guten Bekannten. Er heißt Oliver Schalk, und der ist christlicher Sozialarbeiter in Berlin. Einer, der sich um Kinder kümmert. Und wissen Sie, was der ursprünglich war? Der war ein Hooligan. Der war mal im Gefängnis als draußen. Bekannt für seine Gewaltexzesse. Was ich jetzt erzähle, der Name, geben Sie mal den Namen Oliver Schalk bei YouTube ein, und Sie werden ihn hören, wie er über sein Leben erzählt und wie er vom Hooligan zum Kinderpastor geworden ist. Ein Rechtsradikaler, der Freude daran hatte, auf Menschen einzutreten, die blutend am Boden liegen, der Türken verprügelte. Und was hat ihn verändert? Er erzählt seine Geschichte, ich kenne seine Geschichte. Was hat ihn verändert? Nicht Appelle, sondern Er hat zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gefunden und dann hat es sozusagen diese totale Umkehr in seinem Leben gegeben. Gut, okay, diese Geschichte ist besonders krass und eine Gemeinde, die doch recht vom Bildungsbürgertum geprägt ist, kennt solche Geschichten wenig, aber solche Geschichten passieren in unserer Welt. Wahrscheinlich hole ich Olli, wie er genannt wird, mal nach Wittenberg. Ich möchte mit ihm gerne in die Schulen und dass er seine Geschichte erzählt. Die ist so großartig, die haut einen um. Weil da kann man so richtig sehen, was mit einem Menschen passiert, wenn er zu Christus findet und wie das sein Leben verändert. Zweitens, in einer vorbildlichen Gemeinde haben Menschen Gott erfahren. Da heißt es in unserem Text, denn unser Evangelium kam zu euch nicht allein durch das Wort. Also die haben nicht nur die Leute zugetippt. Paulus hat die Leute nicht nur zugetextet, wie wir das heute sagen würden, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, wie wir unter euch verhalten haben um euretwillen und ihr seid unsere Nachfolger geworden und die des Herrn und habt das Wort aufgenommen, trotz schwerer Anfeindungen. Liebe Freunde, wenn wir Jesus nahe kommen, wenn wir in sein Kraftfeld kommen, verändert sich das Leben. Nimmt das Leben eine positive Wendung. Wie empfängt der Mensch eigentlich den Heiligen Geist? Wie kommt er in das Kraftfeld Gottes? In der Bibel steht es drin, auch hier in unserem Text. Da heißt es, ihr habt das Wort aufgenommen, trotz schwerer Anfeindungen. Wo das Wort Gottes verkündigt wird, es muss natürlich wirklich das Wort Jesu Christi sein und nicht irgendwelches spirituelles Gelaber, sondern wirklich das Wort Gottes. Wo das Wort Gottes verkündigt wird, da stellt sich der Geist Gottes dazu. In der Apostelgeschichte heißt es, da sie das Wort hörten, fiel der Heilige Geist auf sie. Oder ein genialen Formulierer, wahrscheinlich der genialste Formulierer aller Zeiten, wie kann es anders sein? Dreimal dürfen Sie raten, wen ich jetzt zitiere, Martin Luther. Der hat das in einen so kurzen, knackigen Satz zusammengefasst, den kann man sich auch sofort merken. Er hat gesagt, der Geist ist um das Wort herum. Fantastisch, alles drin. Da, wo das Wort Gottes verkündigt wird, stellt sich der Heilige Geist dazu und Menschen erfahren die Liebe Gottes, die verändernde Kraft Gottes. Und da stellt sich Gewissheit ein. Drittens, der vorbildliche Glaube heißt auch, dass Menschen Christus verkündigen. Also das muss ganz erstaunlich gewesen sein, die Thessalonicher, die frisch zum Glauben gekommen waren, die waren so begeistert, dass sie das überall rum erzählt haben, sodass der Ruf von ihnen, dass es eine Christusbezeugende Gemeinde sich in der ganzen Gegend rumgesprochen hat. Ich meine, und das ohne Facebook. Das will schon was heißen. Denn von euch aus hat sich das Wort des Herrn ausgebreitet, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten hat man von eurem Glauben an Gott gehört, sodass es nicht nötig ist, dass wir darüber etwas sagen. Also schon verblüffend, was da passiert ist. Das Christentum in den ersten 300 Jahren, bis es im Jahre 380 Staatsreligion wurde, breitete sich aus nicht durch Profis, nicht durch Berufschristen, wie ich einer bin, sondern vor allen Dingen, dass ganz normale Menschen Jesus Christus bezeugten als ihren Herrn und Retter. Das Christentum breitete sich durch einzelne Bekehrungen über soziale Netzwerke von Familien, Freunden und Kollegen aus. Das war der damalige Normalfall. Und heute, wo wir sozusagen, wo das konstantinische Staatskirchenmodell ausläuft und wir auf eine Bekenntniskirche hingehen, wird das wieder die Kirche der Zukunft sein, die aus Menschen besteht, die begeistert sind über Jesus Christus, Jesus erfahren haben und ihn bezeugen. Und viertens, der vorbildliche Glauben der Gemeinde. Da war nämlich was zu merken. Die haben nicht bloß geredet, sondern Paulus spricht hier, da waren Werke. Da waren Werke, die aus dem Glauben gekommen sind. Das heißt, die haben das gemacht. Den Glauben, der hat sich verleiblicht in dieser Welt. Der hat Gestalt angenommen. Da waren Werke der Liebe und der Barmherzigkeit. Da heißt es hier, und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Die Gemeinde war voll an Werken, die der Geist Gottes wirkt durch sie. Was könnten das für Werke gewesen sein? Das ist nicht weiter beschrieben hier. Aber ich denke, das sind Werke wie, dass sie den Menschen Christus bringen, dass sie sich um Kranke kümmern. Dafür war die Urgemeinde bekannt. Es gibt viele heidnische Zeugnisse dafür, wie es heißt, dass die Christen kümmern sich um die Kranken. Und zwar um Kranke, die gar nicht zu ihnen gehören. Für unsere Gemeinde heute ist das ein bisschen schwierig, aus dem einfachen Grund, wir haben die Werke der Liebe delegiert an die Diakonie, an die Caritas, ans Paul-Gerhardt-Stift, an die Alexianer. Ich meine, das sind alles wichtige Werke. Aber das befreit uns nicht davor, dass wir sagen können, das machen die, wir als Gemeinde, wir treffen uns am Sonntag mehr oder weniger und versuchen ansonsten in unserem Alltag nette Menschen zu sein. Sondern die Gemeinde ist herausgefordert, die Werke des Glaubens zu leben. Da könnte man es ganz viel sagen, aber meine Zeit ist um und ich möchte nur mit einer provozierenden Frage schließen. Die lautet, wann haben Sie das letzte Mal Geld verschenkt? Stellen Sie sich vor, wenn die Christen dafür bekannt sind, dass sie Geld verschenken an Leute, die es nötig haben. An einen Bedürftigen, an eine alleinerziehende Mutter, die finanziell nicht über die Runden kommt, an einen Hartz-IVer, dass er mal ins Kino gehen kann. Ich kenne einen Menschen in der Jugendkirche, der hat immer Geld bei sich und es vergeht kein Sonntag, wenn der in Gottesdienst kommt, der hat immer einen 10-Euro-Schein und dann guckt er, wer könnte das brauchen und verschenkt den 10-Euro-Schein. Was für ein Segen! Das sind 40 Euro im Monat. Für einige ist das sehr viel, für andere ist das eine Peanuts, wie man heute sagt. Ich finde das so vorbildlich. Und ich wünsche mir mehr so großzügige Christen, die etwas weitergeben von der Liebe Gottes. Weil wir sind als Gemeinde herausgefordert, diese Liebe zu leben, Christus zu verleiblichen in dieser Welt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Und jetzt freue ich mich auf den schwedischen Chor, der ein schwedisches Lied singt.